Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen heute Abend hier in den Räumen der Bibliothek des Konservatismus. Ich bin ja froh und dankbar und wenn ich ganz ehrlich bin, auch etwas überrascht, dass bei so einem tollen Wetter Sie nicht alle im Garten sitzen und grillen oder sonst was tun, sondern tatsächlich sich in die vier Wände einer Bibliothek begeben, um einen Vortrag zum Thema Angst vor Allah zu hören, Auseinandersetzungen mit dem Islam. Also finde ich ganz toll, dass Sie den Weg hierher gefunden haben und wir sind ja auch so gut wie bis auf den letzten Platz beinahe hier ausgebucht. Also dafür herzlichen Dank und ein herzliches Willkommen. Ein herzliches Willkommen gilt heute Abend auch dem Referenten Tilman Nagel aus Göttingen. Sie haben sich aufgemacht zu uns, um Ihr neues Buch hier vorzustellen. Bevor er das tut, darf ich Herrn Nagel meinerseits ganz kurz Ihnen ein wenig näher bringen. Tilman Nagel ist Orientalist und Islamwissenschaftler. Er studierte in Bonn Islamwissenschaft, vergleichende Religionswissenschaft und Zentralasienkunde. Nach der Promotion 1967 und der Habilitation im Jahr 1971 war er bis 1981 am Seminar für orientalische Sprachen an der Universität in Bonn tätig. Danach lehrte und forschte er von 1981 bis 2007 als Professor für Arabistik und Islamwissenschaft an der Universität Göttingen und wurde eben dort zum Ende des Sommersemesters 2007 emeritiert. Tilman Nagel ist vielen von Ihnen sicherlich schon ein Begriff. Er hat viele wichtige Standardwerke zur Islamwissenschaft verfasst, darunter eine Einführung in den Koran, eine Geschichte der islamischen Theologie. Und im Jahr 2008 schließlich publizierte er eine umfängliche Biografie Mohammeds. Ich glaube, über 1000 Seiten im Buchhandel für schlappe 200 Euro zu erwerben. Nicht so natürlich der Band heute Abend, den Sie nachher im Anschluss an die Veranstaltung erwerben können. Der kostet, wenn ich mich recht erinnere, 29,90 und ist vorne am Ausgang dann für Sie erhältlich. Und der Verfasser wird Ihnen sicherlich gerne diesen Band nachher auch signieren, wenn Sie das wünschen. Ja, lieber Herr Professor Nagel, die Auseinandersetzungen um den Islam, die sind ja oftmals gekennzeichnet von Verzeichnungen auf der einen Seite und von Verharmlosungen auf der anderen Seite. Und darum freue ich mich, mit Ihnen heute Abend hier einen so sachkundigen, aber auch nüchternen und ja unerschrockenen Referenten in dieser Sache begrüßen zu können. Herr Professor Nagel, ich bitte Sie ums Wort.
Nicht so groß bin. So wird es wohl gehen. Ja. Dankeschön. Ja, ich bedanke mich recht herzlich für diese freundliche Begrüßung. Als mir diese Gelegenheit angeboten wurde, hier zu sprechen, habe ich natürlich gerne Ja gesagt. Denn man hat nicht immer in Deutschland ein Publikum, das an dem Gegenstand, mit dem ich mich beschäftige, wirklich interessiert ist. Das Buch Angst vor Allah hat viel zu tun mit meinem wissenschaftlichen Werdegang, vor allen Dingen mit der praktischen Seite der Arabistik. Und deshalb möchte ich etwas von diesem Werdegang sagen und wir werden uns dann plötzlich mitten im Thema befinden. Meine Damen und Herren, als ich Anfang der 60er Jahre in Bonn das Studium der Orientalistik begann, des Näheren der Islamwissenschaft, war das Fach eine kulturgeschichtlich ausgerichtete und vorwiegend mediävistische Disziplin. Man studierte und bearbeitete Quellentexte in den großen Kultursprachen der islamischen Welt, allen voran arabische, aber auch persische und osmanisch-türkische. Doktorarbeiten wurden verfasst zu Themen wie das Findelkind im islamischen Recht oder die Stellung des Negers in der arabisch-islamischen Gesellschaft bis zum 16. Jahrhundert. Heute würde der Titel natürlich gar nicht mehr durchgehen. Arbeiten jedenfalls, die eine intensive Auseinandersetzung mit dem einschlägigen Schrifttum, meistens also älteren Datums, voraussetzten. In Bonn allerdings gab es damals eine Besonderheit, das Seminar für orientalische Sprachen bei der Universität. Zur Hälfte aus Mitteln des Auswärtigen Amtes finanziert, wurden dort Kurse unter anderem in den drei genannten Sprachen gehalten. Kann man, ja, ein bisschen darunter geht das. Ja, ja, das ist, hängt einem ja direkt vorm Mund. Ja, gut, nee, ist okay. Wurden also dort Kurse gehalten in den genannten Sprachen und anderen orientalischen Sprachen. Was aber das Besondere war, das war die Tatsache, dass diese Kurse und auch das weitere Lehrangebot eine Ergänzung zu dem historischen ausgerichteten Universitätsstudium bildete und einen sehr rasch mit den sogenannten Realien in Kontakt brachte. Diese Realien unterschieden sich von dem, was zum Beispiel in den schwärmerischen Vorlesungen von Frau Schimmel vorgetragen wurde. Trotzdem führte meine erste Begegnung mit einem islamischen Land zu einer heilsamen Ernüchterung. 1963 erwarb ich am Bourguiba-Institut in Tunis das Diplom der arabischen Sprache. Dieser Sommer 1963 und der Herbst waren eine höchst inhaltsreiche, vor allem aber fruchtbare Zeit. Mit Dankbarkeit denke ich an die keinen Unterschleif zulassende Strenge der Lehrer am Bourguiba-Institut, unter denen man manchmal seufzte, aber auch an viele Gespräche, die man allmählich des mündlichen Gebrauchs des Arabischen mächtig mit Tunesiern unterschiedlichen Alters führte. Darunter waren auch sehr ernsthafte Gespräche, etwa über Politik und Geschichte und damals aktuell über die Entkolonialisierung. Sie erweckte damals riesige, unerfüllbare Hoffnungen. Nicht selten endeten die Gespräche mit der Frage, warum nimmst du nicht den Islam an? Nun hast du schon das Arabische gelernt, also musst du doch erkennen, dass der Islam die vortrefflichste aller Weltordnungen ist. Was soll man darauf antworten? Zumal die Gesprächspartner immer wieder Nassers arabischen Sozialismus gepriesen hatten, also doch wohl ein säkulares Ordnungssystem. Aber irgendwie schien die Säkularität nicht wirklich zu gelten, denn wie denn auch Gespräche über jenen Säkularismus oder Nationalismus oft endeten, indem der muslimische Gesprächspartner einen Koranvers zitierte. Das Wort Allahs ist wahr und es muss wahr sein, eben weil es Allahs Wort ist. Und da man als Nicht-Muslim naturgemäß nichts dergleichen aufzubieten hat, ist man dann der Verlierer. Auch später habe ich im Gespräch mit Muslimen oft diese Erfahrung gemacht. Man tauscht sich über ein beliebiges weltliches Thema aus und sobald der Partner sich in Bedrängnis fühlt, wechselt er in eine nach unserem Verständnis völlig andere Textgattung über und fühlt sich unangreifbar, lässt jedenfalls eine sachbezogene Fortsetzung des Gesprächs nicht mehr zu. Denn er hat es durch die Nennung der endgültigen Wahrheit entschieden. Ich gebe zu, dass mich das immer wieder geärgert hat. Und ich wollte wissen, was da eigentlich auf der Seite des Gesprächspartners abläuft. Ein Zwiedenken offenbar, das nicht so ohne weiteres zu ergründen ist, das aber aus dem Umgang der Muslime mit den Westlern nicht wegzudenken ist. Die große westliche Hoffnung der 60er und 70er Jahre, dass die formal unabhängigen Staaten der sogenannten Dritten Welt auf dem Weg zu demokratisch legitimierten rechtsstaatlichen Gebilden seien, kam mir schon damals etwas leichtfertig vor. Ein Zweifel, der bis auf den heutigen Tag allerdings nicht gut gelitten ist, zumal es eben auch Kollegen gibt, die lehren, dem Islam wohne die Demokratie von Natur aus inne, da Allah in Sure 42, Vers 38, die Muslime als eine in eifriger Ritenerfüllung geeinte Gemeinschaft beschreibt, die der gemeinschaftlichen Beratung pflegt. Obwohl inzwischen selbst der gewaltgestützte Export des westlichen Parteien- und Rechtsstaats gescheitert ist, muss der politisch Korrekte an jenen Vorstellungen festhalten. Andernfalls ist er ein unmoralischer Islamkritiker. Wie dem auch sei, die 80er Jahre dann nötigten mich nunmehr von Amts wegen in die nächste Runde der Beschäftigung mit der, sagen wir es vorsichtig, mentalen Diskrepanz zwischen dem Durchschnittsmuslim und dem Durchschnittsdeutschen. Es ging um die Frage des muslimischen Religionsunterrichts. Das Land Nordrhein-Westfalen war genötigt, gemäß seiner Verfassung einen solchen Unterricht anzubieten, wenn die Anzahl der Muslime an eben einer bestimmten Schule einen bestimmten Prozentsatz erreicht hat. An zahlreichen Schulen in Nordrhein-Westfalen war dies der Fall, in Bezug auf türkischsprachige muslimische Schüler. Um dem Verfassungsgebot nachzukommen, hatte man beschlossen, den türkischen Lehrern für den muttersprachlichen Unterricht auch den islamischen Religionsunterricht aufzubürden, wofür man nun einen Lehrplan benötigte. Das war 1980 genau. Die damalige türkische Regierung legte gegen das Vorhaben Protest ein. Es handle sich bei den Schülern um ihre Bürger und die Türkei sei ein laizistischer Staat, deshalb dürfe Religion nicht unterrichtet werden. 1984 kam dann die 180-Grad-Wende. Es war plötzlich erwünscht, dass ein solcher Unterricht stattfinde. Und damit er in ordentlicher Weise stattfinde, wurden in die Lehrplangruppen türkische Imame eingeschleust, die freilich von dem, was hier in Deutschland unter Unterricht zu verstehen war, keine Ahnung hatten. Die Einzelheiten werde ich hier übergehen. Das tut nichts zur Sache. Aber es galt immerhin für die Lehrplanarbeit als ausgemacht, dass man die Kinder, wie die Didaktiker sagen, da abholt, wo sie sind. Man musste sich also darüber klar werden, dass sie, zumal die Jungen, aus dem Elternhaus die Überzeugung mitbringen, dass sie als Muslime etwas Besonderes, Besseres als die andersgläubigen Schüler oder gar als die Ungläubigen unter ihnen seien. Neben der kindgemäßen Einführung in die Entstehung des Islams, die grundlegenden Lehren und Rituale, musste das Thema der Eindämmung dieses Dünkels stets gegenwärtig bleiben, durfte freilich nie so klar ausgesprochen werden, dass der Lehrplan deswegen scharfer muslimischer Kritik ausgesetzt sein konnte. 8 Jahre habe ich diesen Eiertanz mitgemacht, dann habe ich die Mitarbeit aufgekündigt. Ohne dass unsere eigene Position, diejenige des demokratisch legitimierten freiheitlichen Rechtsstaates, klar benannt und gegen muslimische Ansprüche klar zur Geltung gebracht wird, befinden wir, so war mir damals schon klar, auf uns auf einer schiefen Ebene und rutschen in die Selbstaufgabe ab. Die erste deutsche Islamkonferenz entpuppte sich als ein weiteres Beispiel einer Posse, in der das Eigentliche nicht angesprochen werden durfte. Ich war in die Arbeitsgruppe für die Grundsatzfragen eingeladen worden. Eine Ausarbeitung über die gravierenden Unterschiede zwischen dem Menschenbild unserer Verfassung und demjenigen des Korans wurde zwar immer wieder auf die Tagesordnung gesetzt, aber stets ganz hinten, so dass sich dann am Ende des Tages nie die Gelegenheit zu einer ernsthaften Debatte ergab. Als ich im Oktober 2008 eine Änderung der Reihenfolge der Tagesordnungspunkte erreichen wollte, wurde mir auf Antrag des Vertreters des Kanzleramtes das Wort entzogen. Lieber beschäftigte man sich mit fragwürdigen Erhebungen, die besagten, so und so viel Prozent der muslimischen Jugendlichen liebten den Frieden und nur so und so viel, meist um 40%, seien bereit, zum Nutzen des Islams Gewalt einzusetzen. Die Vertreter der islamischen Verbände versicherten jedes Mal wortreich, das seien doch nur Einzelfälle und sie hätten doch schließlich auch anerkannt, dass das Grundgesetz auch für sie gelte. Die Frage, was diese Aussage angesichts der so anders gearteten Aussagen des Korans und der Prophetenüberlieferung eigentlich bedeute, wurde als unzulässig empfunden und zurückgewiesen. Man hatte ja das Grundgesetz anerkannt und das garantiert bekanntlich die Religionsfreiheit und daher ist eine Frage nach dem Inhalt der Religion nicht statthaft. Ich war dann nicht unfroh, dass ich neben anderen kritischen Geistern nicht mehr zur zweiten Islamkonferenz ab 2009 eingeladen wurde. Mit der für die erste Islamkonferenz ausgearbeiteten, dann aber nicht wirklich zur Kenntnis genommenen Untersuchung »Islamische autoritative Texte und das Grundgesetz« sind wir schon mitten in der Thematik des Buches angekommen, das Ihnen vorzustellen ich die Ehre habe. Immerhin war dieser betreffende Text eine Weile über das Internet unter anderem für die Islamkonferenz Verfassten zugänglich. Er behandelt 8 Sachgesichtspunkte, ist alles in dem Buch zu finden, bei denen die Unvereinbarkeit des freiheitlichen Rechtsstaates mit den tagtäglich propagierten Aussagen des Korans und des Propheten-Hadith, das heißt der Überlieferung vom normsetzenden Reden und Handeln Mohammeds, evident ist. Nämlich erstens die allgemeine Herabwürdigung und Verächtlichmachung Andersgläubiger und Glaubensloser. Zweitens die Geringschätzung von Normen und Werten, die nicht auf der Botschaft des Korans, sondern auf eigenverantwortlichem Gebrauch des Verstandes beruhen. Drittens die Verwerfung der Pluralität. Viertens die Verweigerung der Religionsfreiheit durch die Bedrohung des Austritts aus dem Islam mit dem Tod. Fünftens die bekannten koranischen Strafen. Sechstens Gewalt gegen Andersgläubige, Dschihad. Siebtens, unter dem Stichwort, meine Diener sind die Erben der Erde, die Vorstellung, dass die Erde ursprünglich und ihrem Wesen nach muslimisch ist und zurückgeholt werden kann. Und schließlich fünftens, die fehlende Gleichberechtigung der Frauen. Dies alles und noch vieles weitere drängte sich mir schmerzhaft auf, als Herr Wulff 2010 auf Anregung eines muslimischen Journalisten verkündete, der Islam gehört zu Deutschland. Hatten wir mittlerweile stillschweigend den Anspruch aufgegeben, ein freiheitlicher Rechtsstaat zu sein? Dass umgekehrt die Muslime bzw. deren Wortführer einen Verzicht auf die Gestaltung der Gesellschaft nach Maßgabe der Scharia ausgesprochen hätten, davon war nichts bekannt geworden. Somit ist es doch völlig ungeklärt, was es eigentlich bedeutet, wenn der Koordinierungsrat der Muslime behauptet, er bekenne sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung des Rechtsstaates, zugleich aber verlautbart, dass der Koran und die Sunna, also das Hadith, das normsetzende Reden und Handeln Mohammeds, die Grundlagen seiner Tätigkeit seien. Schon in der 2002 veröffentlichten islamischen Charta des Zentralrats der Muslime findet sich dieser Widerspruch. Dort heißt es in Paragraph 11, und die Details findet man auch wieder in dem Buch, ob deutsche Staatsbürger oder nicht, bejahen die im Zentralrat vertretenen Muslime daher die vom Grundgesetz garantierte gewaltenteilige rechtsstaatliche und demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland, einschließlich des Parteienpluralismus, des aktiven und passiven Wahlrechts der Frau sowie der Religionsfreiheit. Daher akzeptieren sie auch das Recht, die Religion zu wechseln, eine andere oder gar keine Religion zu haben. Der Koran untersagt jede Gewaltausübung und jeden Zwang in Angelegenheiten des Glaubens. Vorher hat man freilich in Paragraph 3 Folgendes gelesen. Die Muslime glauben, dass sich Gott über Propheten wiederholt geoffenbart hat, zuletzt im 7. Jahrhundert westlicher Zeitrechnung gegenüber Mohammed, dem Siegel der Propheten. Diese Offenbarung findet sich als unverfälschtes Wort Gottes im Koran, welcher von Mohammed erläutert wurde. Seine Aussagen und Verhaltensweisen sind in der sogenannten Sunna überliefert, beide zusammen bilden die Grundlage des islamischen Glaubens, des islamischen Rechts und der islamischen Lebensweise. Es kann eigentlich nicht sein, dass man diesen Widerspruch einfach hinnimmt und hofft, dass niemand darauf aufmerksam wird. Das dachte ich mir, als ich 2010 diese Dinge hörte. Ich dachte, ich soll meine Stimme erheben, und bin nach 40 Jahren einer ununterbrochenen, in vielen Publikationen nachgewiesenen Beschäftigung mit dem Gegenstand dazu auch berechtigt. Zunächst, so meinte ich, ist es nötig, dass sich alle, die sich für die Thematik interessieren, über die Elemente des islamischen Glaubens und über die Zeit und Art und Weise seines Auftretens in der Menschheitsgeschichte informieren können. Diesem Thema ist dann auch der große erste Teil gewidmet. Das, was dort vorgetragen und erläutert wird, wird im zweiten und dritten Teil unter zwei verschiedenen Gesichtspunkten vertieft und zu dem Problem der Eingliederung von Muslimen in unser Gemeinwesen in Beziehung gesetzt. Da ist zunächst im zweiten Kapitel der Vergleich zwischen der christlichen und islamischen Weltanschauung und dem christlichen und dem islamischen Gottesverständnis. Aus ihm heraus entwickelt sich der Gegenstand des wichtigen dritten Teils, der das Verhältnis des Islams oder der Muslime zu einem säkularisierten Gemeinwesen beleuchtet. Dieser Teil arbeitet die entscheidenden Konfliktlinien heraus, deren Kenntnis und deren Thematisierung für eine friedliche Zukunft unseres Staates nach meiner Ansicht entscheidend ist. Nicht übrigens der islamisch-christliche Dialog, der, soweit ich sehe, nicht wirklich halten kann, was er verspricht. Wesentlich ist doch zuallererst die Tatsache, dass der Islam über die Unterwerfung des Alltagslebens und durch die Beherrschung des öffentlichen Raums die Herrschaft anstrebt und dass weder ersterer noch letzterer den Gesetzen der Kirche, sondern eben des säkularen Rechtsstaates unterliegen. die Arbeit, das Buch Unterwerfung von dem Lebeck schildert das eigentlich sehr schön, die Vorstellung auch der Muslime, wie und auf welche Weise man in Europa das Sagen erringen kann. Der vierte Teil des Buches trägt die Überschrift »Mit Muslimen streiten«. An konkreten Beispielen versuche ich zu verdeutlichen, wie Auseinandersetzungen über wesentliche Fragen ablaufen bzw. ablaufen können und mit welchen Argumentationsreihen und mit welchen Formen der Argumentationsverweigerung man rechnen muss. Gestatten Sie mir, dass ich nun in dem letzten größeren Teil des Vortrags aus einem Teil dieses vierten Kapitels des Buches etwas vortrage. Dieser letzte Teil ist oder basiert auf der Sendereihe »Die Scharia und das Leben«, eine Sendereihe, die im Fernsehsender Al Jazeera der Scharia-Gelehrte Yusuf al-Qarawawi lange Jahre durchgeführt hat. Seine auch in Deutschland bei Muslimen viel beachtete Belehrung wurde also über diesen Sender verbreitet. Er ist auch sonst im Schrifttum für die Konvertiten und für die Muslime überall präsent. Er gilt als Muslimbruder, aber ob das so ist, ist gleichgültig. Er war, vielleicht das noch, lange der Vorsitzende des sogenannten Europäischen Fetwa-Rates, hat also Einfluss auf das Leben nicht nur der arabischen Muslime, sondern aller Muslime hier ausgeübt. Unseren Innenpolitikern war aber meines Wissens diese Tatsache kein Anlass zu ernsthaften Fragen. Nun gut, am 6. Februar 2005 hat er sich mit der Religions- und Gedankenfreiheit im Islam auseinandergesetzt. Herr Qaradawi ist ziemlich eitel und er lässt dann alle seine mündlichen Verlautbarungen mitstenografieren und nach ein paar Tagen kann man den arabischen Text im Internet abrufen, sodass man genau weiß, was er jedenfalls glaubt, gesagt zu haben. Nun also zu dieser Sendung am 5. Februar. Die Moderatorin leitet das Gespräch mit der Frage ein, warum es überhaupt eine Vielfalt von Religionen gebe, wo doch Allah, wenn er wollte, die Menschheit in einer einzigen vereinen könnte. Unausgesprochen wird die Vielheit schon mit dieser Frage als etwas Unheilvolles bewertet. Dahinter steht die koranische Überzeugung, dass Allah in der Tat die Menschheit als eine einzige Glaubensgemeinschaft geschaffen habe, die wegen der Unzulänglichkeit und Bosheit einiger Frevler zerfallen sei. Allah duldet diese Uneinigkeit vorerst noch, hören wir in Sure 10, Vers 19. Diese Koranstellen bestimmen al-Qarawawis Antwort, die sich gänzlich innerhalb der muslimischen Glaubenslehren bewegt und jeden Blick auf die tatsächliche Religionsgeschichte meidet. Allah habe die Engel so geschaffen, dass sie ihrem Wesen nach nichts anderes vermöchten, als ihm zu gehorchen und ihn immerfort zu rühmen. Dem Menschen hingegen habe Allah den Verstand gegeben, sowie ihn mit der Pflicht belastet, sobald er die Reife erreicht habe, eine Wahl zu treffen, die einem Willensakt entspringe, der wiederum das Resultat des Erwägens unterschiedlicher Möglichkeiten sei. Daher die Vielfalt der Religionen, denn das Geschenk des Verstandes sei mit der Freiheit verbunden, von diesem Geschenk Gebrauch zu machen. Die Freiheit, so al-Qaradawi, ist ein Teil der von Allah dem Menschen anerschaffenen, der ursprünglichen Wesensart, auf Arabisch Al-Fitra. Und hier an diesem Punkt, sein typischer Punkt, sehen wir den Umschlag der Diskussion weg von dem, was wir erwarten, hin zu etwas ganz anderem. Ich werde das jetzt erklären. Mit diesem Postulat, dass es also der Mensch die Freiheit hat zu entscheiden, dass er aber in der ursprünglichen anerschaffenden Fitra sich befindet, mit diesem Postulat hat Al-Qaradawi den Freiheitsbegriff, der, wie er bei anderer Gelegenheit unumwunden einräumt, im islamischen Denken überhaupt nicht heimisch ist, gleichsam eingemeindet, ihm jedoch den Inhalt entzogen, den er in der europäischen Kultur der Neuzeit hat. Das Wort Fitra, das er hier gebraucht, taucht im Koran ein einziges Mal auf, und zwar in Sure 30, Vers 30, wo es heißt: Richte dein Gesicht auf die wahre Glaubenspraxis als ein Gottsucher. Und dies in Erfüllung der Fitra Allahs, in der Allah die Menschen geschaffen hat. Die Fitra Allahs kann man nicht austauschen. Das ist die richtige Glaubenspraxis, aber die meisten Menschen wissen nicht Bescheid. Ende. Die Gottsucher, die hier genannt werden, waren arabische Heiden, die eine vertiefte Frömmigkeit anstrebten, sich aber weder von Juden noch von Christen vereinnahmen lassen wollten. In den letzten Jahren vor der Hedschra bezieht sich Mohammed oft auf sie. In Abraham sahen sie selber ihren geistigen Vater, und er erkennt jetzt auch in Abraham seinen geistigen Vater. Und was sie üben, ist die vollständige Hinwendung des Gesichts, das heißt der individuellen Existenz, zu dem einen Schöpfer und Lenker des Diesseits, zu Allah, von dem sie sich in jeder erdenklichen Weise abhängig wissen. Diese Hinwendung heißt Islam. Mose und das Judentum, Jesus und das Christentum kommen erst nach Abraham und sind nach koranischer Vorstellung daher gegenüber dem Islam minderrangig, der ja die abrahamische Hinwendung zu Allah wiederbelebt. Juden und Christen haben die von Allah gestiftete, die richtige Fitra leichtfertig und frevelhaft verlassen, sie aber in Wahrheit gar nicht gegen eine andere, das heißt eine jüdische oder christliche, austauschen können, denn eine solche gibt es ja gar nicht. In der Prophetenüberlieferung taucht die Aussage von Sure 30, Vers 30, denn auch mit einem Zusatz auf: Jeder Mensch steht bei der Geburt in der Fitra, und das heißt verkürzt gesagt im Islam. Und dann machen sich manche Eltern das daran, das Kind zum Juden, Christen oder Zoroastrier zu erziehen, ihm mithin die ihm von Allah zugedachte Heilsanwartschaft zu rauben. Kehren wir nun wieder zu Al-Qaradawi zurück. Wenn die Freiheit ein Element der Fitra ist, dann kann sie in den anderen Religionen als dem Islam nur in mangelhafter Form gewährleistet sein und im Heidentum und bei den Freidenkern schon gar nicht. In Sachen der Religion habe der Mensch die freie Wahl, bestätigt Al-Qaradawi eine Zwischenfrage der Moderatorin, und erläutert, wie das zu verstehen sei. Kein Mensch dürfe seine Religion ohne eigene Erwägungen von einem anderen übernehmen, wie dies nach obigem Wort Mohammeds bei der Erziehung eben durch die Kinder geschieht. Der Wahl geht ein freier Willensakt voraus, und sie ist schicksalhaft und hat ewig währende Konsequenzen. Denn es ist die Wahl zwischen Paradies und Hölle. Der Islam ist der Weg ins Paradies, und deshalb wird jeder Mensch, wenn man ihn ungehindert seine Wahl treffen lässt, sich für den Islam entscheiden. Die Moderatorin dringt nun auf die Klärung der schariatischen und der staatsgesetzlichen Dimensionen dieser Wahlfreiheit. Sie könne weder aufgehoben noch suspendiert werden, versichert Al-Qaradawi, und deshalb habe Allah den Muslimen den Kampf für diese Freiheit gestattet. Denn nichts sei schlimmer als Behinderungen und Anfechtungen in der Ausübung der gewählten Glaubenspraxis. Anders gesagt, die Muslime kämpfen für die Wahlfreiheit zum Islam hin. Zitat: Wenn aber die Freiheit des Individuums mit dem Interesse der islamischen Glaubensgemeinschaft in Konflikt gerät, das heißt, wie können wir die Freiheit des Individuums im Rahmen des Gesamtinteresses der islamischen Gemeinschaft bewahren, möchte die Moderatorin wissen. Al-Qaradawi verweist darauf, dass es eine allgemeine absolute Freiheit nicht gebe. Das Gemeinwohl verlange beispielsweise die Beachtung der Verkehrsregeln. Die Moderatorin gibt sich mit dieser Binsenweisheit nicht zufrieden. Verfechte der Koran nicht doch eine individuelle Religionsfreiheit, wenn es in Sure 2, Vers 256 heiße: Im praktizierten Glauben gibt es kein Zwingen, die Wahrheit ist klar vom Irrtum geschieden? Al-Qaradawi erläutert den Sinn dieser Worte ganz so, wie wir es vermuten. Das Eintreten in den praktizierten Glauben, also in den Islam, darf nicht in einer Situation des Zwanges erfolgen. Am Beispiel der koranischen Pharao-Gestalt verdeutlicht er, worauf er hinaus will. Als über dem Herrscher der Ägypter die Wogen des Meeres zusammenschlugen, er also nicht mehr frei über sein weiteres Leben entscheiden konnte, hätte ein Bekenntnis zum Islam ihm bei Allah keinen Nutzen mehr eingetragen. Da, wie es in Sure 2, 256 lautet, die Wahrheit zweifelsfrei vom Irrtum geschieden sei, und zwar dank der Verkündigung der Botschaft durch Mohammed, muss man dieser Botschaft in einer nicht zwanghaften Lebenslage Folge leisten. Wie aber könne man die vom Islam propagierte Religionsfreiheit mit der Strafe in Einklang bringen, die die Scharia für jeden vorsieht, der dem Islam den Rücken kehrt? Der Abfall vom Islam sei eine seltene Erscheinung, versichert Al-Qaradawi. Einzelne Vorkommnisse dieser Art könnten hingehen, wenn nicht zu befürchten wäre, dass der einzelne Fall zu einer Anfechtung für die muslimische Gesellschaft werde. Dergleichen habe man etwa in Afghanistan beobachten können, wo einige Offiziere nach ihrer Ausbildung in der Sowjetunion vom Islam abgefallen seien und dann die Intervention Moskaus ausgelöst hätten. Jeder Fall von Apostasie könne dem Kollektiv der muslimischen Glaubensgemeinschaft schaden. Und das Interesse des Kollektivs gebiete demnach die Verfolgung des Abtrünnigen, das Interesse des Einzelmenschen auf Entfaltung nach seiner religiösen Freiheit müsse demgegenüber zurückstehen. Die direkte Frage, ob sich der in der Prophetenüberlieferung verbürgte Grundsatz, wer seinen islamischen Glauben austauscht, den tötet, mit dem koranischen Kein Zwingen im Glauben vereinbaren lasse, bringt Al-Qaradawi in einige Verlegenheit. Man weiß, dass er in einem Fetwa für die Tötung des Apostaten plädiert hat. Er zieht sich jetzt mit einer Distinktion aus der Affäre. Die Todesstrafe ahnde ja nicht den Austritt aus dem Islam, sondern die mit diesem Schritt womöglich verbundene Anfechtung der Glaubenstreue der muslimischen Gemeinschaft. Überdies erhalte der Abtrünnige nach schariatischem Recht die Gelegenheit zum Widerruf. Als Abfall vom Islam, doziert al-Qaradawi weiter, sei schon ein leichthin geäußerter Zweifel an der allumfassenden Autorität Mohammeds zu werten. So ist plausibel, dass al-Qaradawi in den meisten Fällen die Hinrichtung des Apostaten befürwortet. Vereinzelt, so räumt er ein, mag eine erzieherische Hinrichtung ausreichen, etwa die Zwangsscheidung von der Ehefrau und der Verlust des Rechtes des Umgangs mit den Kindern. Al-Qaradawi weiß, dass sich sein Konzept von Religionsfreiheit nicht im Mindesten mit einem pluralistischen, säkularisierten Gemeinwesen verträgt. Doch im Zirkel seiner Argumente gelangt er rasch zu einer Rechtfertigung. Im Westen und nur dort war die Säkularisierung notwendig. Die Menschen mussten sich aus den Fesseln der unzulänglichen, nicht wirklich zu Allah hingewandten Religion des Christentums befreien. Im Islam ist dergleichen nicht erforderlich, weil er ja die eine gottgewollte Glaubens- und Lebensordnung ist. Infolgedessen sind der Wechsel vom Judentum zum Christentum und vom Christentum zum Islam hin jeweils als ein Schritt zur Vervollkommnung hin zu betrachten. Der Austritt aus dem Islam bedeutet in dieser Logik einen Verlust. Man muss den Einzelnen wie auch die beste Gemeinschaft mit allen Mitteln davor schützen. Das alles, was Qaradawi da sagt, ist nicht eben neu, sondern wird im muslimischen Schrifttum seit Jahrzehnten wiederholt. Danken dürfen wir al-Qaradawi allerdings für diese klare, für ein sehr breites Publikum bestimmte Zusammenfassung. In ihr haben wir die Quintessenz des Begriffs der besten Gemeinschaft vor uns, die eine unmittelbare, wortwörtliche Geltung als ewig gültig angesehener Texte postuliert. Verlassen wir jetzt al-Qaradawi. Die Mehrheitsgesellschaften müssen sich aufnahmebereit zeigen. Pardon. Danke, ist nett. Die Mehrheitsgesellschaften müssen sich aufnahmebereit zeigen und dies durch die Gleichstellung und Gleichbehandlung des Islams mit anderen Religionsgemeinschaften manifestieren. So heißt es im Internetauftritt von Milli Görüş. Wie aber kann diese Forderung erfüllt werden, wenn allseits beachtete Autoritäten des Islams klipp und klar feststellen, dass der Islam eben nicht mit anderen Religionsgemeinschaften vergleichbar, sondern ihnen und allen nicht religiösen Menschen ohnehin uneinholbar überlegen ist? Und wie, wenn die nämlichen Autoritäten ebenso unmissverständlich verkünden, dass dem Islam das alleinige Gestaltungsrecht von Politik und Gesellschaft in einem allumfassenden, totalitären Maß vorbehalten sei? Der einflussreiche Pakistaner Maududi, der von 1903 bis 1979 gelebt hat, ein anderer wichtiger Stichwortgeber des heutigen islamischen Diskurses, drückte diesen Anspruch schlicht so aus. Der Islam ist keine normale Religion wie die anderen Religionen der Welt. Der Islam ist ein revolutionärer Glaube, der antritt, jede von Menschen geschaffene Staatsform zu zerstören. Zitat Ende. Die auf dem Boden einer pluralistischen, säkularen Staatsordnung agierenden muslimischen Interessenverbände müssten, wenn ihre Beteuerungen, sie treten für eben diese Ordnung ein, glaubhaft sein sollen, vehement und unzweideutig gegen Ausführungen wie die Maududis und Al-Qaradawis Stellung beziehen. Und zwar sowohl vor der deutschen Öffentlichkeit als auch besonders vor der arabisch- oder türkischsprachigen. Denn nur unter Zurückweisung der beschriebenen Gedankengänge und Ansprüche kann ihre Religion mit einem pluralistischen Gemeinwesen, in weiterer Perspektive mit einer pluralistischen Weltgesellschaft, kompatibel werden. Am Schluss noch einen kleinen Blick in den jetzigen islamischen, die Ausbildung von Religionslehrern. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren, steht in Blockschrift auf der Wandtafel über zwei Zeilen verteilt. Zwischen diese beiden deutschen Zeilen ist eine dritte eingeschoben. Sie erhält den arabischen Nebensatz, dass sie einander im Geiste der Brüderlichkeit behandeln. Dieses Bild zierte in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen Artikel über die Ausbildung islamischer Religionslehrer in Osnabrück. Es gehe nicht zuletzt darum, so eine befragte Studentin sowie der zuständige Professor, dass, Zitat, Handwerkszeug gegen gängige Vorurteile über den Islam zu vermitteln. Was soll man in diesem Zusammenhang den abgebildeten Zeilen entnehmen? Sollen sie suggerieren, dass das Zitat aus dem ersten Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte dem Inhalte nach dem islamischen Aufruf zur Brüderlichkeit entspreche? Dass also die Menschenrechte im Islam angelegt und längst vor dem 10. Dezember 1948 Allgemeingut gewesen seien, wie man von islamischer Seite oft hört? Oder sollen jene Sätze zur Einsicht anregen, dass die eindeutige Zuerkennung von unveräußerlichen Rechten etwas fundamental anderes ist als ein moralischer Appell? Dass mithin die islamische Brüderlichkeit, die, wenn man den Koran und das Hadith ernst nimmt, nur Glaubensbrüdern zukommen darf, gerade kein allgemeines Menschenrecht meint, weswegen in dieser Hinsicht ein folgenreicher Abgrund zwischen dem Islam und der säkularen Zivilisation klafft? Setzt nicht die Scharia voraus, dass Muslime und Andersgläubige mitnichten einander an Würde und Rechten gleich sind? Und dass Menschen, die nicht zu den Schriftreligionen gehören, nicht einmal ein Recht auf Leben haben, ebenso wenig wie Muslime, die ihrer Religion den Rücken kehren? Die Gegenüberstellung des ersten Artikels der Erklärung der Menschenrechte und des Aufrufs zur Brüderlichkeit könnte zur Erhellung der Unterschiede zwischen westlichen und islamischen politischen und gesellschaftlichen Grundideen genutzt werden. So könnte den Studenten bewusst gemacht werden, welche Denkschritte und danach welch eine tiefgreifende Veränderung ihres traditionellen Blicks auf den Glauben von ihnen erwartet werden, damit sie im Westen heimisch werden. Die Brüderlichkeit im Islam hat hinter den gleichen Rechten und der gleichen Würde eines jeden Individuums zurückzustehen, gleichgültig zu welcher Religion es sich bekennt, beziehungsweise ob es überhaupt einem Glauben anhängt. Der am Ende des Artikels ausgesprochene Wunsch, zunächst einen Teil des Lehrprogramms Gastprofessoren aus islamischen Ländern anzuvertrauen, deutet freilich nicht in diese Richtung. Denn welches Verständnis werden Sie für jene Fragen aufbringen? Sie werden in den Studenten die Avantgarde der Islamisierung Europas sehen. Im Mittelpunkt wird einzig die islamische Sicht, die islamische Tarnung des Abgrunds stehen, an dem wir uns befinden. Ich meine, nur der Druck einer zunehmend sachkundigen und um ihrer Sachkunde willen nicht mehr einzuschüchternden Öffentlichkeit kann die Mehrheit der politischen Klasse dazu bewegen, die Verteidigung der verfassungsgemäßen Grundlagen unseres Gemeinwesens gegen eine Religion mit einem allumfassenden politischen und gesellschaftlichen Regelungsanspruch endlich in Angriff zu nehmen. Vielen Dank.